Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Beim Kongress Betreutes Wohnen 2026 bringt die Sozialgestaltung führende Köpfe der Branche zusammen. Im Fokus innovative Wohn- und Betreuungskonzepte, Digitalisierung, Finanzierung und tragfähige Strategien für morgen. Wir sprechen mit ausgewählten Referentinnen und Referenten des Kongresses Betreutes Wohnen. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf zentrale Zukunftsfragen der Branche. Wie gelingt tragfähiges, wirtschaftliches und zugleich wirksames betreutes Wohnen? Welche Rolle spielen Innovation, Digitalisierung und neue Finanzierungskonzepte? Dazu begrüße ich heute zum einen unseren Referenten Dr. Jörg Biastoch. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Und meinen Kollegen Mike Lange, Leiter unseres Bildungscampus, der heute das Interview führen wird. Hallo Mike.
Ja, schönen guten Tag. Hallo Herr Dr. Biastoch. Freut mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, und dann würde ich sagen, gebe ich auch das Mikro schon an Sie beide ab. Mike, ich glaube, du hast ein paar Fragen mitgebracht.
Ja, auf jeden Fall. Und wir sind ja hier immer mit ganz brandaktuellen Themen dabei. Heute wollen wir über die Wabe sprechen, Herr Dr. Biastoch. Und bevor wir einsteigen und uns dem Thema Pflege im Quartier befassen, stellen Sie sich doch ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer mal vor. Woher kommen Sie? Was tun Sie so? Dann fällt uns leichter, das nochmal vom Verständnis her.
Also mein Name ist Jörg Biastoch, ich bin gebürtig aus Torgau, lebe seit 1973 in Magdeburg und habe dort von 1985 bis 1991 Medizin studiert. Habe nach meinem Studium, das hängt natürlich auch mit den Umbrüchen während der Wende zusammen, mich mit Altenpflege befasst. Das wurde durch einen Zufall eines Projektes in einem Nachbardorf, in dem ich eigentlich in einem Immobiliengeschäft involviert war in dieser Zeit, in dieser wilden Zeit. Und habe dann danach einen weiteren Studiengang besucht und eine Forschungsarbeit begleitet an der Hochschule Magdeburg, also der dann schon Otto-von-Guericke-Universität, da unsere medizinische Akademie sich 1990 mit der Technischen Universität zusammengeschlossen hat. Und es ging hier um die Versorgung älterer Menschen im ländlichen Raum überwiegend, also damit auch im Quartier. Habe dann nochmal 1994 einen Master of Public Health in Großbritannien absolviert und bin dann aber danach in die Selbstständigkeit gegangen, da die Perspektive in der Forschung leider nicht so optimal war. Und habe dann 2006 die heutige Humanas mit meiner Geschäftspartnerin Ina Katlowitz gegründet. Wir sind jetzt seit 20 Jahren am Markt und beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit Pflege im ländlichen Raum und auch im Quartier. Die Grundidee dabei ist, dass wir Menschen dort versorgen, wo sie gelebt haben und sie eben nicht gezwungen sind, in irgendwelche zentraleren Orte, Kreisstädte oder Ähnliches zu ziehen und damit ihr soziales Umfeld verlieren. Diese Idee ist entstanden in den 90er Jahren im Rahmen der Pflegeversicherung. Wir haben nur bis sehr, sehr lange auch Wege gesucht, wie sowas zu finanzieren ist. Und da es auch ein neuer Weg ist, es gibt ja heute noch Bundesländer, die zum Beispiel vorschreiben, dass Pflegeheime mindestens 60 Plätze haben müssen. Das widerspricht aber in vielen Dingen einem Quartiergedanken oder einer dezentralen Versorgungsstruktur. Deswegen haben wir da eine ganze Weile gebraucht, bis wir es dann wirklich konsequent umsetzen. 2009 haben wir unseren ersten Standort eröffnet. Wir haben jetzt zurzeit 25 Standorte im gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt und beschäftigen ca. 600 Kollegen in der Pflege.
Das ist sehr beeindruckend, Herr Dr. Biastoch. Jetzt haben Sie schon ganz, ganz viel vorweggenommen. Hochspannend, auch Ihre Vita, wo Sie so herkommen. Aber so mal ein bisschen auch persönlich, haben Sie einen persönlichen Antrieb, der Sie dazu bewegt hat, diesen Weg zu gehen? Ja, also die Forschung war es nicht, aber dann in die Selbstständigkeit, Ihre persönliche Motivation. Gibt es da eine?
Naja, also ich komme aus einem Umfeld, also mein Vater war Theologe und wir sind in Magdeburg in einer der größten diakonischen Einrichtungen der DDR aufgewachsen, den Pfeifferschen Stiftungen. Das heißt, ich wurde schon mit 10 Jahren mit dem Problem Behindertenpflege, Altenpflege konfrontiert, habe dort natürlich auch regelmäßig Praktika gemacht, gearbeitet etc. So bin ich dann im Endeffekt auch in die Medizin gekommen, weil die Pfeifferschen Stiftungen auch einen Krankenhausbereich hatten. Also insofern, die soziale Komponente ist sicher familiär geprägt, ohne Frage. Warum dann Dezentralisierung? Also es war so, ich habe während meines Studiums in der Forschung gearbeitet. Das war im Schwerpunkt Blutspendewesen. Dort ging es auch wiederum um Psychologie, Motivationsforschung. Klingt jetzt sehr, sehr kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Und dort war auch eigentlich mein Karriereweg so vorgesehen, da aber 1990 durch die politische Veränderung in der DDR sich das gesamte Forschungsgebiet auch geträgt hat. Also das sind Forschungsgebiete, die normalerweise von Soziologen bearbeitet werden. und nicht von Medizinern, gab es für mich dann keine Perspektive mehr. Meine Promotionsarbeit beschäftigte sich auch mit Motivationspsychologie, also Beweggründe für und gegen das Blutspenden, generell mit motivationspsychologischen Fragen. Ich bin dann durch diese Zufälle auf diese dezentrale Altenpflegestruktur gestoßen und habe in Magdeburg 2 Jahre lang an dem Projekt Der alte Mensch mitgearbeitet. Da ging es wissenschaftlich darum, einen Follow-up zu machen, weil, zum Beispiel überlegen, 1984, 85 zwei Kollegen im Landkreis, damaligen Landkreis Halberstadt, die Renteneintrittsgeneration untersucht haben, also die damals 60-jährigen Frauen und 65-jährigen Männer, und Pflege prognostizieren wollten. Und das haben wir dann 1994, 95, also 10 Jahre später, evaluiert. Und mein Part war zu schauen, inwieweit auch Wohnbedingungen, Wohnsituationen was mit Pflegebedürftigkeit zu tun haben. Also quasi führen Wohnsituationsprobleme dazu, dass Menschen in stationäre Einrichtungen gehen oder andere Versorgungsformen suchen. Und im Rahmen dieser ganzen theoretischen Hintergrundarbeit habe ich festgestellt, dass in vielen Ländern komplett andere Strukturen existieren. Das ist ja nicht verwunderlich, aber meiner Meinung nach auch bessere Strukturen. Es ging im Prinzip darum, dass wir in Deutschland eine relativ stark zentrale Pflegestruktur haben. Das ist sicher auch der Historie geschuldet, weil irgendwann im 19. Jahrhundert durch die Bismarckschen Sozialgesetze die Alten-, Armen- und Krankenpflege institutionalisiert wurde. Damals sind auch die Pfeifferschen Stiftungen gegründet worden. Und diese großen Einrichtungen haben natürlich dann auch immer für Riesengebiete die Versorgung übernommen für Ältere, Arme und Sieche, wie es dann oft hieß. Betonung liegt auch auf Arme. Das zeigt also auch, dass Menschen, die ein entsprechend hohes Vermögen hatten, sich anders versorgt haben. Und dieser Mischmasch daraus hat mir gezeigt, dass wir also in Deutschland 1994, 95 mit der Pflegeversicherung die Chance hätten, unser Konzept oder unsere Altenpflege zu dezentralisieren. Wir haben also dort auch Ideen erarbeitet für das Land Sachsen-Anhalt. Da gab es dann für mich so eine prägende Veranstaltung. Wir hatten also das alles auch vorgetragen vor der Landesregierung, vor den entsprechenden Stellen im Sozialministerium. Da sagte dann eine Kollegin aus dem Sozialministerium, ja, das klingt ja alles ganz interessant, aber wir machen trotzdem weiter so wie bisher. Das heißt also Pflegeheime, mindestens 60 Betten, alles andere sei nicht wirtschaftlich, etc. Das sind für mich so Momente, wo ich sage, okay, wenn also jemand sagt, wir machen so weiter wie bisher, dann reizt mich das natürlich. Weil dann könnten wir uns eigentlich auch hinstellen und noch Höhlenmalerei betreiben. Deswegen habe ich dann für mich so entschieden, okay, es muss doch Wege geben, dass man das auch anders macht. Und so ist dann so die ersten Ideen entstanden und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis wir das umsetzen konnten, diesen Weg zu gehen, den wir heute gegangen sind und auch wirklich außerhalb jeglicher Förderung und außerhalb jeglicher Möglichkeiten der konventionellen Finanzierung. Weil es ist unglaublich schwierig in Deutschland etwas Neues zu entwickeln, auf die Beine zu stellen und dann auch entsprechend umzusetzen.
Das ist ja letzten Endes auch das, was dem Wunsch der Pflegebedürftigen entspricht. Ich meine, wir reden über rund 65-70% der Pflegebedürftigen, die sich wünschen, eigentlich auch zu Hause versorgt zu werden. Steht dem ja auch letzten Endes entgegen. Und Sie sagen auch sehr klar, dass die klassische ambulante Pflege da auch an ihre Grenzen stößt. Die Antwort darauf, Sie haben es mal formuliert, Pflege und Wohnen müssen gemeinsam gedacht werden, ich zitiere, nicht nebeneinander. Was bedeutet das denn dann jetzt in der Praxis, wenn wir mal in Richtung Ihr Modell gehen?
Sie haben ja die Wabe schon angesprochen, diese Bauform. Ich habe die mal irgendwann in Dänemark gesehen. Dänemark hat ja ein komplett anderes Pflegesystem als Deutschland, hat das auch sehr, sehr stark auf kommunaler Ebene. Und diese Wabenstruktur, dass also die Zimmer, die Einraumwohnungen um einen zentralen Bereich angeordnet werden, möglichst kleinteilig, schaffen familienähnliche Strukturen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich habe dann in der Mitte immer Zwangsbegegnungsstätten. Das heißt, die Menschen begegnen sich automatisch. Die können sich nicht ausweichen wie auf langen Fluren, wie das so oft ist. Stationären Einrichtungen, die ja eher einen Hotelcharakter haben. Pflege und Wohnen gemeinsam denken heißt, dass ich von Anfang an, also auch vom Beginn des Baus bis zur Umsetzung, darauf achte, dass ich preiswert baue, dass ich bei den Nebenkosten, also energieeffizient baue, sodass die Nebenkosten niedrig sind, dass ich also hinterher auch bezahlbare Strukturen schaffe, sowohl in der Miete als auch in der pflegerischen Versorgung. Ich habe also kurze Wege in der pflegerischen Versorgung. Gibt es natürlich noch weitere Dinge, dass ich dann auch durch Digitalisierung etc. die Wege entsprechend anders gestalte und umändere, so dass wir Möglichkeiten haben, mit bezahlbaren Alternativen zum Pflegeheim aufzutreten, durch die Kombination zwischen ambulanten Dienst, Tagespflege und natürlich auch der häuslichen Versorgung.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Das ist nämlich das Thema, ambulante Pflege, Tagespflege und barrierefreies Wohnen miteinander zu vereinen, sprich das Wohnparkkonzept WABE. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret auch mehrwertlich im Alltag für die Bewohnerin? Sie hat es schon angesprochen, man hat Sozialkontakte, man kann sich quasi nicht aus dem Weg gehen. Was bedeutet es denn vielleicht auch für die Pflegekräfte und die Wegstrecken gegebenenfalls auch?
Also der ambulante Dienst, den wir betreiben, ist ja quasi immer standortbezogen. Wir haben also dort die Möglichkeit, dass dort relativ kurze Wege stattfinden. Wir sind also kein klassischer fahrender ambulanter Dienst. Wir versorgen immer natürlich auch das Quartier rundherum bei Bedarf, also wenn die Leute das wünschen. Wobei wir dann dort in der Regel Dienstfahrräder auch zur Verfügung stellen, weil das oft auch selbst in dürftigem Milieu einfacher ist, als einen Parkplatz zu suchen für die Autos. Es ist so, für die Bewohner selber ist, wenn sie in unsere Objekte einziehen, ist es so, dass in der WABE tatsächlich Menschen leben, die eine Alternative zu einer konventionellen stationären Pflege suchen. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch vom Angebot her. Es fängt damit an, dass die Menschen ihre eigenen Möbel mitbringen. Das heißt also, im Pflegeheim ist es so, dass sie per Gesetz dazu gezwungen sind, eine komplette Ausstattung zu stellen, Pflegebett, Schrank, etc. Und viele Pflegeheimbetreiber es schon als Mehrwert für die Bewohner empfinden, wenn sie mal einen eigenen Sessel und einen eigenen Fernseher mitbringen können. Für die Menschen ist das immer ein Verlust an Individualität. Und ich hatte am Anfang auch so meine Sorgen, ob das funktioniert so mit den eigenen Betten. Aber wir haben inzwischen festgestellt, dass circa 2/3 der Bewohner gar kein Pflegebett benötigen. Wenn sie denn eins benötigen, bekommen sie das verordnet, ist überhaupt kein Problem. Aber 2/3 der Bewohner benutzen ihre eigenen Betten oder haben sie Seniorenbetten gekauft, wenn sie umgezogen sind, aber eben haben ihre eigenen Möbel. Das ist ein hoher Mehrwert für die Menschen, weil es ein Autonomiegewinn ist. Des Weiteren, Sie sprachen es an, wir sind barrierefrei. Das heißt, wir sind auch alles auf einer Ebene. Weil die Menschen denken, Barrierefreiheit erreichen sie zum Beispiel auch durch Fahrstühle. Wenn sie aber zum Beispiel in der obersten Etage dann, ich sage mal, die dementen Bewohner betreuen, für die ist das wie ein Gefängnis, weil sie den Fahrstuhl nicht bedienen können. Es ist ganz einfach so, dass diese Generation nicht die Erfahrung hat, in ihrer Kindheit mit Fahrstühlen umzugehen. Erst recht nicht, wenn Fahrstühle noch sprechen, das führt eher zu Angstzuständen. Insofern sind sie also eingesperrt, insofern ist eine solche Einrichtung in keinster Weise barrierefrei. Wir haben uns immer dafür entschieden, ebenerdig zu bauen. Jedes Zimmer hat eine Terrasse und auch die Möglichkeit, sich einen kleinen Garten zu gestalten. Das ist natürlich in der WABE bei pflegebedürftigen Menschen eher selten. Aber wir haben im Wohnpark auch mal noch Reihenhäuser, in denen Menschen leben, teilweise mit geringem Pflegegrad, auch ohne Pflegegrad. Dort wird gerade auch diese Gartennutzung sehr gerne angenommen. Durch diese Kombination ist es auch so, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, dass zum Beispiel eine nicht pflegebedürftige Frau in dem Reihenhaus lebt und der pflegebedürftige Mann dann halt in der WABE lebt, dort versorgt wird, oder er kann auch im Reihenhaus mit ihr zusammenleben, wird dort mitversorgt und in die Tagespflege integriert. Wir können alle Varianten spielen, die für das Leben der Bewohner wichtig sind. Ich hatte mal so ein prägendes Beispiel von einem Schulfreund. Der Vater war pflegebedürftig geworden. Seine Frau hat ihn zu Hause versorgt, war damit aber unterm Strich komplett überfordert. Es fing also damit an, dass er dann morgens aufgrund der Parkinson-Erkrankung nicht in die Gänge kam. Das ist ja so ein Phänomen neben dieser Erkrankung, dass sie dann auch mal handgreiflich wurde. Und die Kinder haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen Mama da mal rausholen, wir müssen ihr mal eine Auszeit gönnen und fragten uns, ob es möglich ist, dass er bei uns mal für eine Zeit von 4 bis 6 Wochen, also quasi Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege einziehen könnte. Sag ich, ja, ist überhaupt kein Problem. Das haben wir dann auch so gemacht. Und das Ende vom Lied war, dass er dort wohnen geblieben ist und sie jeden Tag kam und sie wieder diese Zeit gemeinsam verbracht haben, wie das früher auch war. Sie hat also mit ihm dann nachmittags den Kaffee getrunken, hat die Brötchen geschmiert und so eine Sachen alles. Also es ist normales Leben zurückgekehrt. Das heißt also, aus dieser ehemaligen Liebesbeziehung wurde eine Pflegebeziehung und es wurde wieder eine Liebesbeziehung. Das heißt, wurde wieder Qualitätszeit zurückgebracht. Und das ist das, so verstehen wir uns als Dienstleister, den Menschen zu helfen, wieder in ihren normalen Alltag zurückzufinden und den Menschen auch bei uns möglichst den Alltag zu erhalten. Und das sind so Besonderheiten, wo wir einfach merken, dass das funktioniert. Wir werden damit natürlich nie jeden 100% zufriedenstellen, das ist auch klar. Weder alle Angehörigen noch alle Bewohner, aber zumindest haben wir ein sehr hohes Maß an Zufriedenheit. Und ich sage mal, wir haben so ein bisschen die Quadratur des Kreises gefunden. Es ist wirtschaftlich für den Betreiber, es ist wirtschaftlich für den Investor und es ist auch wirtschaftlich und sozial für den Bewohner. Und wir haben also, wenn Sie von 1500 Klienten nur 3 Sozialhilfeempfänger haben, dann spricht das schon viel für ein gutes Konzept.
Ja, absolut. Zur Wirtschaftlichkeit kommen wir gleich noch, Herr Dr. Bias, doch. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist hier das quasi gewohnte, in Anführungszeichen, Alltagsumfeld in Kombination dann auch als Folge ein würdevolles Altern. Ne? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Sie haben das aber nicht alleine gestemmt, dieses Projekt, und auf die Beine gestellt. Mit wem haben Sie da kooperiert? Wie war die Realisierung? Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, wenn man sagt, man nutzt das vielleicht auch als Blaupause oder schaut sich an, habe ich ähnliches Konzept vor, wenn Sie uns da ein Stück weit näher abholen wollen.
Das könnte jetzt mal ganz gehässig sein, so einfach kopieren kann man uns nicht, weil wir uns natürlich die entsprechenden Designs geschützt haben, das ist ganz klar. Das gehört dazu, haben wir sehr früh angefangen, dass wir also wirklich die Designs geschützt haben und auch Markenurheberrechte geschützt haben, etc. Klar, ich habe also tatsächlich diese Grundrisse selber entworfen und der Bauingenieur hat dann wirklich nur in die Baurechtsform reingebracht, aber die Konzeption ist tatsächlich von mir selber. Ja, angefangen haben wir tatsächlich mit dem ersten Projekt in Meisdorf. Das ist also ein kleiner Ort am Nordrand des Harz, in der Nähe von Quedlinburg, Jahnrode. Und das haben wir wirklich umgesetzt als Eigentumswohnanlage, weil wir auch gar keine Bank gefunden haben, die bereit wäre, das zu finanzieren. Wir sind dann mit einem Partner umgesetzt, dem wir heute noch zusammenarbeiten. Die ersten Objekte sind alle als Eigentumswohnanlagen entstanden. Das heißt also, wir haben diese Objekte nach Wohneigentumsgesetz aufgeteilt, dann verkauft an Kapitalanleger und mit dem eingenommenen Geld dann das Objekt umgesetzt. Als dann so nach und nach das natürlich interessanter wurde oder die Wirtschaftlichkeit auch nachgewiesen wurde, hatten wir auch Kontakt zur Sozialbank in Magdeburg bekommen. Also damals noch Bank für Sozialwirtschaft. Wir kannten uns untereinander auch, aber waren natürlich auch dort erstmal ja skeptisch, weil es war etwas Neues. Man verstand diese Idee auch nicht, was dahinter steckte, und verstand auch nicht, dass das möglich ist. Das war ja vieles mit dem PNG 2015 dann auch umsetzbar. Aber es gab Unsicherheiten, ist auch ganz normal bei neuen Produkten. Inzwischen ist es so, dass die Sozialbank für uns zwei eigene Projekte finanziert hat und gerne auch weiter mit uns zusammenarbeitet und auch wir generell eng im Austausch sind, auch mit weiterführenden Projekten, was das Factoring betrifft, was auch unsere eigene Software betrifft, etc. Dass wir dort erst einen verlässlichen Partner finden, der in der Branche natürlich auch entsprechende Kompetenz hat und uns dann auch wiederum beraten kann, welche Standorte gegebenenfalls nicht so gut seien, etc. Also gibt es einen sehr engen Austausch mit der Sozialbank in Magdeburg.
Auf jeden Fall eine Zusammenarbeit, die wir auch als Schwestergesellschaft natürlich sehr schätzen, gar keine Frage. Thema Wohnungsbaugenossenschaften. Sie haben das Projekt ja auch mit zwei Wohnungsbaugenossenschaften verwirklicht. Warum hier ideale Partner für solche Modelle? Was gewinnen denn beide Seiten aus solcher Zusammenarbeit?
Also das war auch ein längerer Prozess. Es hat tatsächlich damit angefangen, dass wir an einem kleineren Ort in der Nähe von Magdeburg in Zielitz von einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ein Grundstück erworben haben, um dort eine Wabe zu bauen. Und dann diese kommunale Gesellschaft vielleicht gesagt hat, okay, wir würden aber gerne auch noch, dass das Reihenhaus gebaut wird, aber das würden wir gerne als Investor selber bauen. Und man sagt ja, okay, machen wir. Wir mieten das dann entsprechend zurück. Und ihr habt damit eure sichere Einnahme. Das hat sich so ein bisschen in der Branche rumgesprochen. Und dann kam eine Magdeburger, größere Magdeburger Genossenschaft auf uns zu und hatte ein Grundstück und hat uns gefragt, ob wir bereit wären, dort ein ähnliches Modell zu formen.
Zukunft gestalten im betreuten Wohnen.
Beim Kongress Betreutes Wohnen 2026 bringt die Sozialgestaltung führende Branchenköpfe zusammen. Im Fokus stehen innovative Wohn- und Betreuungskonzepte, Digitalisierung, Finanzierung und tragfähige Strategien für morgen.
Ein besonderes Highlight: die exklusive Vorstellung der aktuellen Studie zum betreuten Wohnen.
Freuen Sie sich auf hochkarätige Vorträge, praxisnahe Einblicke und intensiven Austausch. Am 26. November 2026 mitten im Herzen von Frankfurt am Main.
Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, wie soziales Wohnen wirtschaftlich, wirksam und wohnortnah gestaltet werden kann.
Den Link zur Anmeldung finden Sie direkt auf unserer Startseite unter www.sozialgestaltung.de.
Gesagt, getan. Nach den entsprechenden Vorbereitungszeiten haben wir dort auch eine Wabe und ein Reihenhaus errichtet. Dann kam die nächste Magdeburger Genossenschaft und fragte uns, ob wir in einem Grundstück bauen können, das ihnen gehört. Auch wieder gesagt, getan, umgesetzt. Wir sind dort Mieter. Die Genossenschaften haben damit einen ganz entscheidenden Vorteil und das war auch die Motivation von den Genossenschaften. Wenn die Menschen älter werden und die Leute wegziehen, zum Beispiel in irgendwelche stationären Pflegeeinrichtungen, verlieren die Genossenschaften damit ihre Mitglieder. Das wollen sie nicht. Wenn sie aber dagegen im Quartier bleiben und dann noch in eine Einrichtung einziehen, die der Genossenschaft selber gehört, bleiben sie in der Genossenschaft und damit natürlich auch für das Quartier erhalten. Und das war so der Hintergrund und das funktioniert auch wirklich hervorragend. Es ist sicher auch so, wer Genossenschaftsmitglied ist, ist in der Warteliste immer ganz oben. und jeder andere muss dann entsprechend hinten anstehen. Das ist der Vorteil, den die Mitglieder der Genossenschaft auch haben. Und es ist tatsächlich so, dass wir Fälle haben, dass Leute wirklich von dem, sagen wir, Fünfgeschosser, der rund um ein solches Konzept steht, dann in die Wabe gezogen sind, eigentlich nur über die Straße gezogen sind, im Quartier geblieben sind und damit natürlich ihre kompletten sozialen Kontakte erhalten. Und das ist ja eine wesentliche Aussage, die wir treffen, wenn ein Mensch im hohen Alter über eine Entfernung von 5 Kilometer hinaus seinen Wohnort verlassen muss, um in die Pflege zu gehen, verliert er seine sozialen Kontakte. Der Verlust von sozialen Kontakten ist aber auch wiederum das größte Risiko der Pflegebedürftigkeit. Das heißt, es kommt dann zu einem Teufelskreis und deswegen ist die ferne Lebenserwartung in stationären Einrichtungen logischerweise auch deutlich geringer als in wohnortnahen, quartiersbezogenen Konzepten.
Total verständlich, ja. Herr Dr. Biastoch, lassen Sie uns mal zu einem Thema kommen, was, glaube ich, auch die ganze Branche umtreibt, das Thema Wirtschaftlichkeit. Neuralgischer Punkt ist ja immer hier das Thema Eigenanteil. Sie sprechen davon, dass Eigenanteile im Vergleich zu klassischen Pflegeheimen deutlich geringer ausfallen können. Wie gelingt das in diesem Konzept? Ich kann mir das schwer vorstellen.
Das sind natürlich mehrere Aspekte. Einmal ist es tatsächlich so, dass wir sehr ökonomisch bauen. Unsere Baukosten sind deutlich unter dem Markt. Das hängt auch daran zusammen, dass wir mit vorgefertigten Konzepten arbeiten. Das heißt, es ist eine Modulbauweise oder Holzrahmenständerbauweise, in dem die Wandelemente komplett vorgefertigt aus der Fabrik kommen. Des Weiteren arbeiten wir seit 2019 mit Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen, die dann also über den selbst erzeugten Strom auch funktionieren, sodass also die Nebenkosten sehr niedrig gehalten werden, sodass wir für die Mieten erstmal sehr niedrig sind. Dass wir selbst im ortsüblichen Vergleich so uns im Bereich der ortsüblichen Vergleichsmieten bewegen. Ja, das sind also in unserer Region irgendwo so um die 10, 11 Euro Warmmiete. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir in der Kombination ambulante Pflege und Tagespflege natürlich Budgets besser miteinander kombinieren können. Der dritte Punkt ist, dass die Angehörigen natürlich in der ambulanten Versorgung auch durchaus Eigenteile erbringen können. Das ist ganz klar. Das heißt, sie können bestimmte Aufgaben selber übernehmen, damit Kosten senken. Diese Gesamtgemengelage führt dazu, dass unsere Eigenanteile sich in der Stadt Magdeburg so um die 1.300 Euro bewegen und im ländlichen Bereich im Umfeld so um die 1.000 Euro. Und wir damit also über 50% preiswerter sind als alle anderen Anbieter im stationären Sektor, aber gerade auch in der Wabe die gleiche Qualität liefern wie eine stationäre Versorgung, also auch 24-Stunden-Versorgung etc.
Im Raum Magdeburg, ja, verstehe ich. Wenn wir jetzt mal auf den Rest von Deutschland auch ein Stück weit schauen, ich will jetzt nicht eine Region wie München oder Hamburg ranziehen, ich sehe Sie schmunzeln, aber wie übertragbar ist so ein Modell darauf? Ich meine, wenn ich mir da die Mieten anschaue, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wie sehen Sie das und wie sehen Sie vor allem auch so eine Realisierung? Man denkt ja auch an Expansionspläne gegebenenfalls für andere Regionen. Ist das tatsächlich umsetzbar, mal Hand aufs Herz?
Ja, es ist umsetzbar. Also gut, sie werden natürlich in der Innenstadt nicht ebenerdig bauen. Das würden die Bauämter schon gar nicht zulassen, aufgrund der architektonischen Gestaltung. Aber wenn sie in Stadtrandlagen gehen, ist es vollkommen egal, wo sie sind. Natürlich sind sie in Nordrhein-Westfalen, auch in München, Hamburg, von den Preisen her höher, weil die Grundstückspreise höher sind. Die Baukosten sind nahezu identisch, egal wo sie in Deutschland bauen. Das ist einfach ein Problem der Grundstückskosten. Dann würden auch die Mieten dadurch etwas ansteigen. Aber sie haben natürlich dort auch eine andere Vermögens- und Einkommenslage als in Sachsen-Anhalt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja im Prinzip, höhere Mieten entstehen dadurch, dass da auch höhere Einkommen sind. Wenn Sie also in Regionen reingehen, in denen Sie niedrige Einkommen haben, dann sind die Mieten auch nicht so hoch. Und Sie haben also auch ganz, ganz viele ländliche Bereiche, die unterversorgt sind, nicht nur in Sachsen-Anhalt, das haben Sie ja auch in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, aber auch in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg. Das Konzept ist als solches wirklich übertragbar. Es müsste geprüft werden, dass es gibt so ein paar Bundesländer, wo in den Wohnteilhabegesetzen so ein paar Vorschriften drin sind, dass man diese Konzepte anmelden müsste. Das wäre aber im Prinzip überhaupt kein Problem, weil dieses Modell an sich der Heimmindestbauverordnung entspricht.
Da sind wir bei Verordnungen, ein ganz wichtiges Thema. Gibt es regulatorische Einschränkungen, die so einem Modell vielleicht auch entgegenstehen? Lass uns mal über Stolpersteine sprechen. Müsste sich da was verändern, wenn man auch mal mit Blick auf andere Länder schaut? Wie ist da so die Situation?
Es war natürlich so, dass wir am Anfang natürlich auch mit Widerständen zu kämpfen hatten. Das ist ganz normal. Inzwischen ist es aber so, dass sowohl die Kostenträger als auch der medizinische Dienst dieses Versorgungsmodell als sehr vernünftig bewerten und sagen, das ist durchaus das, was auch die Betroffenen wollen. Ganz im Gegenteil, wir können also auch in besonderen Fällen Intensivpflege anbieten. Wir hatten also die Fälle, wenn COPD-Patienten eine Rolle spielten, dass wir die dann bei uns auch versorgt haben. Und das hat die Kostenträger durchaus sehr positiv überrascht, weil wir eben nicht sofort darauf gedrängt haben, dass sie in die 23-Stunden-Versorgung reinkommen, sondern wir haben sie sehr, sehr lange nur in der Nachtversorgung als Intensivpflegepatienten betreut und tagsüber ganz normal ein Arbeitsgeschehen mit eingebunden oder ein Lebensgeschehen. Wir haben also entsprechend ausgebildete Fachkräfte. Und es hat natürlich auf der Kostenträgerseite auch durchaus dazu geführt, dass okay, das ist ja durchaus eine Alternative für Menschen, die eben intensivmedizinisch betreut werden müssen oder intensivpflegerisch betreut werden müssen, aber eben eigentlich noch gar nicht diese 23-Stunden-Versorgung benötigen, sondern auch mit, ich sage mal, 8 bis 10 Stunden intensivpflegerischer Betreuung zurechtkommen würden. Gibt es nämlich durchaus auch. Das ist aber für einen intensivpflegerischen Dienst wiederum schwer umsetzbar, weil wie soll er das machen? Ja, er ist ja von der ganzen Konzeption drauf aus, die Person oder den Pflegebedürftigen rund um die Uhr zu betreuen. Wir können das mischen. Und diese gesamte hybride Nutzung und diese Synergien, die wir haben, führen natürlich zu einem niedrigen Fachkräfteeinsatz, obwohl wir mehr Personal einsetzen, aber weniger Fachkräfte. Wir haben generell dadurch eine bessere Kostenstruktur. Wir sind natürlich als Unternehmen auch extrem digitalisiert und extrem automatisiert in den ganzen Abrechnungsprozessen, in den ganzen Dokumentationsprozessen. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, wir haben da seit 3 Jahren eine eigene Software entwickelt, die jetzt auch an den Markt geht oder gerade auch in den Markt eingeführt wird und sind da also auch wieder mal sehr viel innovativer als viele andere Anbieter, weil wir ganz einfach aus der Praxis herauskommen, überlegen, was brauchen die Mitarbeiter, die Kollegen vor Ort, wie wollen sie arbeiten, wie können wir das umsetzen. Und diese ganzen Effekte führen dazu, dass wir natürlich kostengünstiger und besser arbeiten. Natürlich wird es immer wieder Bedenkenträger geben, das ist ganz normal, aber durch dieses Best-Practice-Beispiel in Sachsen-Anhalt und auch durch die enge Zusammenarbeit mit den dortigen Kostenträgern und entsprechenden Behörden und auch medizinischer Dienst, denke ich, brauchen wir uns nirgendwo in Deutschland damit zu verstecken.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Das ist schon sehr beeindruckend, Dr. Biastoch. Wir kennen uns ja schon relativ lange und so wie wir Sie auch kennengelernt haben, Sie sind ja ein Visionär, auch in der Branche und in vielen Gebieten. Ich will nicht sagen Tausendsasser, aber das ist ja schon sehr beeindruckend, auch was die einzelnen Themen angeht, Ihr architektonisches Know-how etc. Mal ein Blick hinter die Kulissen. Sie werden mit Sicherheit Ihre Fühler auch in die eine oder andere Richtung schon ausgestreckt haben. Wollen Sie uns ein bisschen was verraten, wohin Sie ausgestreckt haben? Oder ist ja immer so ein spannendes Ding, was man so preisgeben kann oder will?
Ich meine, es ist natürlich so, dass wir wirklich tatsächlich seit Jahren schon von dem einen oder anderen Partner beobachtet werden und auch angesprochen werden. Und natürlich es dann auch Expansionspläne gibt. Im Moment ist es tatsächlich so, dass wir sagen, okay, im nächsten Step werden wir erstmal uns in Sachsen-Anhalt kümmern. Es gibt dort ungefähr noch 80 Standorte, die wir bearbeiten könnten. Das sind also die ehemaligen Grundzentren. Es gab in Sachsen-Anhalt 1994 die erste Verwaltungsgebietsreform. Damals sind Verwaltungsgemeinschaften entstanden mit einer Einwohnerzahl von ungefähr 5000 Bewohner. Und das ist ja genau die Größenordnung, die sie für so eine quartiersbezogene Versorgung langfristig benötigen. Gerade auch bei den jetzt den entsprechenden Inzidenzen der Pflegebedürftigkeit. Das ist so ein Punkt, da werden wir also in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel Arbeit haben. Aber es gibt auch wirklich konkrete Anfragen aus anderen Bundesländern. Es gibt inzwischen auch sehr, sehr konkrete Anfragen von Partnern, von strategischen Partnern, die mit uns gemeinsam das Projekt, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, skalieren wollen, größer machen wollen. Da sind wir im engen Austausch. Und da ist auch die Sozialbank indirekt mit eingebunden, weil es dort auch Interessen gibt, dass dieses Immobilienpaket, was wir dort quasi haben, was ja im Prinzip auch nachhaltig gebaut wurde, was also inzwischen jetzt auch mit grünen G-Siegeln versehen wird, dazu führt, dass natürlich wir für institutionelle Anleger immer interessanter werden aufgrund der ESG-Kriterien. Das sind alles so Dinge, das sind so Nebeneffekte. Ich habe das ja nicht gemacht mit der Brauerei damals, auch mit diesem Konzept, weil ich jetzt der Meinung bin, wir müssen jetzt, wir haben das QNG vorweggenommen oder die ESG-Kriterien vorweggenommen. Das sind einfach so Dinge, die sich ergeben. Und wir haben immer geschaut, dass die Kosten niedrig sind. Das ist der Punkt. Das ist der ganz entscheidende Punkt, dass auch die Nebenkosten niedrig bleiben, dass Mietkosten bezahlbar bleiben. Und daher eben also diese ökologische Bauweise, die wir auch permanent weiterentwickeln und immer höhere Vorfertigungsgrade erreichen. Und wenn Sie dann in einer Fabrikhalle wirklich die kompletten Wandelemente mit Wandbelägen produzieren, inklusive aller darin liegenden Leitungen, dann haben Sie einen ganz anderen Qualitätslevel erreicht, als wenn Sie das auf der Baustelle fortmachen. Und das sind alles so Dinge, so, wo wir in den nächsten Jahren noch weiter investieren wollen. Im Moment ist es so, dass wir 2 bis 3 Standorte im Jahr entwickeln und umsetzen. Das Ziel ist, dass wir die Geschwindigkeit noch deutlich erhöhen.
Ja, und ich glaube, das Thema Geschwindigkeit auch in Richtung Änderungsdynamik, Sie hatten es gerade angesprochen, ESG-Kriterien angeht, ist ja ein hochänderungsdynamisches Umfeld. Da wird sich, glaube ich, auch noch einiges zu tun, dass man da genug Baustellen dann am Ende des Tages hat. Ne? Mit Blick auf den Kongress, Herr Dr. Biastoch, jetzt haben wir schon ganz viel von Ihnen erfahren, vom Projekt Wabe, was ja ein Riesenthema geworden ist. Sie werden in Ihrem Vortrag, den wir mit Ihnen geplant haben, natürlich auch das Thema nochmal vertiefen. Was sind so die Kernbotschaften und was wollen Sie so an Anbieter, die Wohnungswirtschaft und Kommunen, das ist ja auch die Zielgruppe des Kongresses, dann jetzt nochmal im Wesentlichen mitgeben und worauf kann man sich in Ihrem Vortrag freuen?
Also ich werde da nochmal ganz gezielt auf die Zusammenarbeit mit den Genossenschaften, den kommunalen Wohnungsbauunternehmen zu sprechen kommen, warum Genossenschaften diesen Weg gehen, warum wir da in unserer Region, sprich in Ostdeutschland, auch sehr viel weiter sind als in den westlichen Bundesländern. Sicher haben wir sehr viel stärkere Genossenschaften, aber eben auch nicht so viel Scheu, sich mit Partnern zusammenzutun. Es ist ja so, dass auch die ein oder andere Genossenschaft und Wohnungsbauunternehmen versucht haben, eigene Pflegedienste aufzubauen und dann gemerkt haben, dass das nicht so funktioniert. Das ist ja immer so, wenn ich etwas selber nicht kann, suche ich mir die Partner, die es kann und dem binde ich dann ein. So haben wir das auch im Unternehmen immer gehandhabt. Wenn wir also irgendwo gemerkt haben, dass wir nicht weiterkommen, dann haben wir tatsächlich auch uns die entsprechenden Partner gesucht, die Expertise dazu eingekauft. Genauso haben das eben diese Magdeburger Genossenschaften gemacht. Vertrauen spielt da viel eine Rolle, ohne Frage, persönliche Kontakte. Aber es hat sich auch gezeigt, dass unterm Strich dieser Weg für beide Seiten eine absolute Win-Win-Situation ist. Weil ganz einfach mal wir für die Belegung der Einrichtung überhaupt nicht in die Werbung gehen müssen. Wir haben ein gutes Standing haben als Partner einer Genossenschaft. Das ist auch wichtig. Und die Genossenschaft wiederum sagt, wir können unseren Menschen im hohen Alter eine lebenswürdige und absolut perfekte Betreuung anbieten. Das sind auch Dinge, die für Genossenschaften wiederum wichtig sind. Es ist ein Riesenthema. Wir haben dort eine extreme Überalterung, weil die Genossenschaften in der ehemaligen DDR noch etwas andere Historie hatten als die Wohnungsbaugenossenschaften in den alten Bundesländern. Insofern suchen sie da auch neue Wege. Und das führt dann wirklich dazu, dass zum Beispiel haben viele Genossenschaften und Wohnungsunternehmen Anfang der 90er Jahre auch mit Fördermitteln Wohnungen, Wohnblöcke umgebaut, dann als rechte Wohnungen, haben dort oft auch Concierge-Modelle mit angeboten, die dann in der Regel über ABM-Maßnahmen finanziert wurden. Als dann die ABM ausgelaufen sind, sind dann diese Modelle zusammengebrochen, weil sie einfach gar nicht die Möglichkeit hätten, das nachhaltig zu finanzieren. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei der Eigengenossenschaft einen solchen Block auch übernommen, betreiben dort die Begehungsstätte und nutzen das einmal auch für uns selbst, nutzen das für die Bewohner, bieten die Bewohner, die dort leben, auch entsprechende Dienstleistungen mit an. Sicher, wenn ich diese Kostenstelle alleine betrachten würde, nicht wirtschaftlich, aber es ist in der Gesamtlage eine gute Idee, da zu unterstützen. Und das sind genau diese Kooperationen, wozu ich eigentlich ermutigen möchte, wenn Sie Partner vor Ort haben, die bereit sind, mit dem Wohnungsunternehmen solche Konzepte gemeinsam zu entwickeln, dann können Sie in der quartiersbezogenen Pflege auch nach vorne kommen. Wenn Sie natürlich alle immer nur in Ihren eigenen Teil schauen und da der Adlerblick so ein bisschen fehlt, ist das sehr, sehr schwierig. Das ist so die Kernbotschaft, die ich bringen will. Ich möchte das an dem Beispiel noch erläutern, wie wir dort vorgehen und wie die Zusammenarbeit noch funktionieren können, gut funktionieren können für beide Seiten.
Ja, vor Ort ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, Herr Dr. Biastoch. Wir werden uns vor Ort treffen im November auf unserem Kongress. Da bringen wir alle Partnerinnen und Partner sozusagen, die Anbieter, die Wohnungswirtschaft und Kommunen zusammen. Ich glaube, das wird ein ganz spannender Austausch, auch gepaart mit der Podiumsdiskussion, die wir dort geplant haben. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in Ihr Projekt, in das Projekt, was Sie da geschaffen haben. Sehr beeindruckend. Wir freuen uns auf weitere Themen. Wir bleiben natürlich im Kontakt. Wir beobachten das, ja. Sind da ja auch in steter Zusammenarbeit. Und ich glaube, das war ein ganz spannender Einblick für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank nochmal an der Stelle für das schöne Gespräch, Herr Dr. Biastoch. Und dann bis bald.
Ich würde zu danken und freue mich sehr auf den Kongress im November wieder. Bis dann.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe mit großem Interesse zugehört und ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das auch getan haben. Das war Sozialgestaltung, der Podcast mit einem Vorgeschmack auf den Kongress Betreutes Wohnen am 26. November 2026 in Frankfurt am Main. Sie dürfen sich schon jetzt auf den Vortrag von Dr. Jörg Biasdoch freuen. Effizient, digital, zukunftsfähig, Pflegefähigkeit und Budgetmanagement im betreuten Wohnen. Und wenn Sie nicht nur Dr. Jörg Biasdoch, sondern auch unsere anderen Gäste vor Ort live erleben möchten und Themen rund um das betreute Wohnen diskutieren möchten und sich natürlich auch auf die exklusive Vorstellung der Studie zum betreuten Wohnen freuen, dann sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und werden Sie Teil des Branchendialogs rund um die Zukunft des betreuten Wohnens. Alle Informationen und die Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Und ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.